Damit sage ich offiziell guten Morgen. Wir hatten in der vergangenen Woche uns die philosophische Aufgabenstellung angesehen, die Hegel mit dem Projekt einer Phänomenologie des Geistes in Angriff nehmen will. Das Projekt, diese Phänomenologie des Geistes, fällt in die Anfangsjahre seiner akademischen Etablierung. Nach Jahren einer zunächst nebenberuflichen philosophischen Produktivität, denn Hegel musste sich in Bern und Frankfurt als Hauslehrer durchschlagen, kann er 1801 habilitieren und lehrt dann an der Universität Jena, die ihn 1805 zum ordentlichen Professor ernennt. Zu diesem Zeitpunkt, also 1805, ist die Phänomenologie des Geistes noch nicht publiziert, wie die Philologie vermutet, auch noch nicht niedergeschrieben, aber Hegel bastelt bereits schon länger in diesen Jahren an Vorentwürfen. Er beginnt mit der Niederschrift des Buches wahrscheinlich im Winter 1805-1806. Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins sollte das Buch zunächst heißen, bis Hegel sich dann ziemlich zum Ende für den Titel Phänomenologie des Geistes entscheidet. Noch bevor das Buch 1807 wirklich erscheinen kann, muss Hegel übrigens Jena und die Universität verlassen. Denn der Krieg Preußens gegen Napoleon überzieht die Stadt. Hegel flieht. Er wird Zeitungsredakteur in Bamberg und danach Leiter eines Gymnasiums in Nürnberg. Für fast 10 Jahre verliert er also die Arbeitsmöglichkeit an der Universität. Ich hatte gesagt, ich will nicht viel über die Person Hegel sagen, aber man sollte sich das durchaus klar machen. Diesem großen Philosophen Hegel war keineswegs ein ruhiges, geschütztes Gelehrtenleben gegeben. Seine Situation war ökonomisch und als nicht mehr ganz unbekannter Intellektueller in dem von außen- und innenpolitischen Richtungskämpfen geschüttelten Flickenteppich der deutschen Länder auch politisch durchaus prekär. Also er war, als er Jena verlassen musste, schon bekannt genug, dass man auch immer noch hinhörte, was sagt denn der Hegel jetzt, der dann zunächst in Bamberg bei der Zeitung und dann später in Nürnberg als Lehrer arbeitete. Aber es war natürlich eine prekäre Situation. Was die Phänomenologie angeht, so hatten wir uns in der vergangenen Woche zunächst vor Augen geführt, dass Hegel sie nicht etwa als ein für sich allein stehendes Werk hinschreibt. Vielmehr konzipiert er die Phänomenologie offenbar von vornherein als Teil eines Systems. Nicht unbedingt eines starren, dogmatischen Ganzen, was wir mit dem Terminus System vielleicht verbinden, aber doch als Teil eines gedanklichen Unternehmens, das alle Felder des wissenschaftlichen Wissens, nämlich eine regelrechte Enzyklopädie der Wissenschaften, umfassen sollte. Und dazu hin, neben einer Gesamtumschau aller philosophischen Wissenschaften, auch eine Herleitung dessen, was in der Wissenschaft sonst immer schon vorausgesetzt zu werden pflegt, nämlich eine Herleitung der wissenschaftlichen Perspektive selbst, sowie einer Herleitung der Wissenschaftsfähigkeit von Bewusstsein überhaupt, einschließlich einer Theorie der Verankerung und Gründung des abstrakten wissenschaftlichen Denkens in der konkreten Fülle der wirklichen und man könnte sagen der vorwissenschaftlichen Erfahrung. Als diese Herleitung, dieses Herleitungsprojekt, vielleicht würde man moderner sagen, als diese Genealogie der zur Wissenschaft fähigen und zu ihr kommenden Erfahrung, ist die Phänomenologie gedacht. Dieses erste Ei auf dieser Grafik vorne. Oder das ist noch halbwegs rund. Die Phänomenologie soll in einem ersten Schritt zum Ganzen hin erst einmal die werdende Wissenschaft des Erscheinenden nicht bereits des in der Enzyklopädie mit Logik, Naturphilosophie etc. dann vorausgesetzten Geistes sein. Es geht also um Erforschung des Werdens der Vernunft, des Hinwegs zur Wissenschaft aus derjenigen Erfahrung, die uns viel näher ist, die gleichsam vorwissenschaftlich ist, viel vorwissenschaftlicher jedenfalls als jeder auf definitorisch fixierte Objekte oder Kategorien gestützte Begriff. Es geht in diesem ganz grundsätzlichen Sinne um die direkte, unmittelbare Struktur von Erfahrung, der Erfahrung, die in ihrer Fülle und Lebendigkeit von der Wissenschaft im Grunde immer schon außer Acht gelassen worden ist, wenn die Wissenschaft begonnen hat einzusetzen. Oder vielleicht könnte man sogar sagen, es geht um die Fülle und Lebendigkeit, die Wissenschaft etwa, wenn man das Bewusstsein in feste Verstandeskategorien einteilt, sogar aktiv verleugnet. Nun geht es Hegel mit dieser sozusagen größeren Anlage oder mit dieser Tieferlegung seines philosophischen Projekts, gemessen an allem, was bisher existiert, keineswegs nur sozusagen um ein quantitatives Problem. Es ist nicht so, als fehle da gleichsam nur ein Stück Vorgeschichte, das man noch ergänzen muss. Es geht Hegel um viel mehr. Das macht die Vorrede zur Phänologie des Geistes, mit der wir uns beschäftigt hatten, in einem fulminanten Rundumschlag klar. Hegel schlägt erstmal sozusagen alles vom Tisch, was so üblicherweise von einer Philosophie erwartet wird und was man auch Philosophien in der Regel so in der Vorrede zu sich selbst sagen und was sie vorankündigen. In der Philosophie bisher wird nicht etwa nur aus der Fülle des Erlebens etwas, was man auch noch mit in Betracht ziehen müsste, weggelassen, also etwas, das man einfach ja, so wie einen fehlenden Anteil mit einbeziehen müsste, sondern Wissenschaft überhaupt und eben auch jegliche Philosophie bisher verfehlt ganz elementar die Art und Weise der in sich dynamisch beschaffenen Erfahrung. Sie verfehlt die aus objektivierender Sicht immer nur zutiefst widersprüchlich erscheinende und damit philosophisch letztlich ungeklärte Form unseres Erfahrungswissens. Die Erscheinungsweise der Welt in unserer Erfahrung. Die Dinge etwa sind ja nicht einfach da, auch schon gar nicht widerspruchslos da, sondern wir erleben sie als etwas, das zwar da ist und Grenzen hat, aber dennoch in jeder Hinsicht auch zugleich geworden ist. Es gibt klare Unterschiede, es gibt Verschiedenheit, das, worauf sich Wissenschaft in der Regel zu beziehen pflegt, aber diese Verschiedenheit enthält dennoch, und zwar zugleich, wenn man sie genau anguckt, den Übergang des einen ins andere. Also das, was vermeintlich unterschieden ist, ist bei näherem Hinsehen im selben Atemzug doch auch wieder nicht unterschieden. Hegel hatte sich des Bildes der Pflanze bedient, um das deutlich zu machen. Der Pflanze als Knospe, Blüte und Frucht. Die einzelnen Momente sind klar unterschieden, auch sozusagen sinnlich klar erfassbar und unterscheidbar. Aber sie bilden allenfalls Phasen einer Entwicklung. Und wenn man überhaupt nach den definitiven Grenzen zwischen beiden, nach der Einheit der Entwicklung oder nach dem Ganzen fragt, so liegt das, was man eigentlich letztlich benennen kann als das Entscheidende, nicht in Details, nicht im Unterschiedenen, auch nicht in irgendeiner Grenze, zum Beispiel zwischen den Phasen oder dergleichen, sondern letztlich liegt das, nachdem man fragen muss, im gesamten Prozess des Werdens dieser Pflanze. Diese Einheit, diese Prozesseinheit, ist keine feste oder eingeteilte oder punktförmige oder mittels Kriterien logisch herauszuziehende Einheit. Sie ist auch keine Idee und sie ist auch nicht etwas Materielles, das man durch materielle Grenzen abgrenzen kann, sondern das Ganze hat eine Verlaufsform. Das Ganze liegt in einem realen Prozess begriffen. Aus demselben Grunde, aus dem Grund, dass Erfahrung eigentlich Prozesscharakter hat, ist es nach Hegel eigentlich paradox, wenn wir in der Geschichte des Denkens oder auch der Geschichte der Handlungen von etwas ganz Neuem oder etwa von einem Anfang reden oder auch von einem Ende. Das Neue ist immer zugleich auch schon geworden. Es hat seine Entstehungsgeschichte. Es ist Resultat einer vielleicht verborgenen oder unbemerkten Entwicklung. Und selbst wenn es manifest und sinnfällig als neu über uns hereinbricht, werden wir streng genommen erst, wenn es dann schon eine Weile lang neu ist, wenn es schon beginnt, ein wenig zurückzulegen und einen gewissen Prozess der Entfaltung als neu hinter sich hat, ganz sicher von diesem Neuen als wirklich neu reden können. Wir müssen es vergleichen, um auf das Neue des Neuen zu kommen. Das Neue muss eine gewisse Erstreckung haben. Unmittelbar nach der Geburt kann man also noch nicht viel über das Neue eines neuen Kindes sagen. Das ist auch eine Analogie, die Hegel verwendet. Es ist allenfalls der Beginn eines Neuen, das sich erst noch zeigen muss. Am Beispiel des Neuen zeigt sich ebenfalls, dass jenes vermeintlich fixe Sein oder Nichtsein, jene festen Qualitäten, in denen wir zu denken gewohnt sind, stets auch in höchst verwirrender Weise auf ein Werden hindeuten, das ebenso viel wie jede abgrenzende Definition vom Wesen der Sache enthält. Weil die Wirklichkeit prozessförmig funktioniert, sind also, könnte man sagen, alle unsere festen Denkbehelfe in der geschilderten Weise in sich mehrdeutig, Prozess wie diskret zugleich. Hegel überträgt diese Figur des Verlaufs, der nur das Ganze ist, Sie erinnern sich, auch auf die Frage nach der richtigen Vorstellung von der Gestalt einer Philosophie. Und er überträgt sie auch auf die Frage nach der Wahrheit. Ein wirklich philosophisches Buch kann nicht vorweg seine eigenen Zwecke oder Resultate, seine eigenen Wahrheiten kurz mal eben angeben. Zitat: Denn die Sache ist nicht in ihrem Zwecke erschöpft, sondern in ihrer Ausführung. Noch ist das Resultat wirklich das Ganze, sondern es zusammen mit seinem Werden. Auch die Wahrheit ist eben daher keine statische Angelegenheit und muss neu definiert werden. Weder liegt sie im Resultat, das war eben in dem Zitat schon gesagt, noch liegt sie sozusagen vorweg im Anfang. Denn, nochmal Hegel, das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung vollendete Wesen. Der Anfang, das Prinzip oder das Absolute, wie es zuerst und unmittelbar angesprochen wird, ist nur das Allgemeine. Kleine logische Differenz, die wir jetzt nicht weiter auseinanderbasteln müssen, aber wenn man es raushört, also das Wahre ist nicht etwa nur das Allgemeine, das ich so vorweg mal angeben kann, sondern das Wahre bedarf der Durchführung im Besonderen. Wäre jetzt eine Ergänzung. Also vom Besonderen ist im Zitat nicht die Rede, aber das ist der Gedanke, der da drin steht. Alles ist Werden und die Wahrheit finden wir nicht durch ein Auseinandersortieren von wahr und falsch, sondern sie entwickelt sich in einem, wie es aussieht, überhaupt nicht ohne Widersprüche fassbaren Prozess. Im Voneinanderablösen der Unterscheidungen, im Sich-Voneinanderablösen der Unterscheidungen. Jetzt kann man fragen, ja, was will denn der Hegel? Ist denn in einer solchen Lage Wissenschaft überhaupt möglich? Muss die Philosophie da nicht aufgeben und sagen, alles fließt oder irgendwas in der Art? Oder muss sie nicht einfach dann sagen, dem kann man als Ganzes nicht gerecht werden, man muss sich also mit Momentaufnahmen, sozusagen mit Teilwahrheiten begnügen lernen. Wir haben beim letzten Mal gesehen, das ist nicht Hegels Sicht der Dinge. Wenn die wirkliche Wahrheit in unserem Erfahrungsbewusstsein im Grunde derart dynamisch ist, dann gilt es aus seiner Sicht vielmehr, auch die systematischen Wissenschaften philosophisch zu revidieren, mit dem Ziel, sie endlich auf die Höhe dieser wirklich dynamischen Form des Wahren zu bringen. Und indem er dieses Projekt in Angriff nimmt, stellt er es zumindest implizit als mögliche Aufgabe, also als leistbare Aufgabe für die Philosophie vor Augen und in den Raum. In diesem, sagen wir ruhig, revolutionären, also für das, was Ganzes oder System von Wahrheiten heißen könnte, radikal umwendenden Sinne, ist also Hegel trotz dieses radikalen Befundes im Blick auf das Werden denken zu müssen, ein Systemphilosoph. Auf der anderen Seite, obwohl er diesen Anspruch, wissenschaftlich aufs Ganze gehen zu wollen, klar artikuliert und bejaht, auf der anderen Seite witzelt Hegel in seiner Vorrede durchaus ausgiebig über die vielen bisherigen Systemphilosophien und die dogmatischen Varianten einer Idee von Wissenschaft. Etwa mokiert er sich durchaus einseitig, könnte man sagen, über die reduzierten Entitäten, die die Wissenschaft der Mathematik zur Hand haben pflegt. Oder er mokiert sich über die Naturwissenschaft überhaupt als eine auf allgemeinen Schemata beruhende und, wie er schreibt, tote Dinge mit Zettelchen beklebende Kosmologie. Nach Hegel muss Wissenschaft genau das Gegenteil tun, also nicht einfach klassifizieren und sozusagen Zettelchen dran kleben, wie etwas heißt, und so Bäume bauen, wie die Dinge einzuordnen wären. Sie muss vielmehr von der inneren Beschaffenheit der Sache getragen eine Bewegung sein. Auf dieses Bild der Bewegung sind wir schon ständig gestoßen beim letzten Mal. Und zwar muss sie eine Bewegung sein, das sehen wir uns noch genauer an, die mit einer aus dieser Bewegung sich entfaltenden Bewegtheit des Begriffs zu tun hat. In gewisser Weise muss sich das Denken sozusagen beim Denken stets selbst ein Stück reflexiver Sicherheit aus der Hand nehmen lassen. Auch das scheint Hegel mitzumeinen, wenn er das werdende Bewusstsein als Instanz der Erfahrung anspricht. Erfahrung und Denken ist mehr als einfach nur vernünftige Reflexion auf etwas, das ich haben und feststellen kann. Es muss ein Stück weit ein Prozess sein, dem sich das Denken selber ungesichert überlässt. Hören Sie sich zu diesem Aspekt, sozusagen dem Denken auf Gefahr hin, wenn man so will, einmal die folgende Stelle aus der Vorrede an. Die habe ich beim letzten Mal nicht zitiert. Wir werden sie auch nicht ausführlicher interpretieren können, aber man ahnt in dieser Passage, dass Hegel diese Sache mit dem Werden, bezogen auf etwas, was auch den Stil des Denkens selber verändert, tatsächlich sehr ernst meint. Er sagt nämlich sinngemäß, wir müssen uns im Denken selbst verändern lassen, wenn wir wirklich denken wollen. Also wir müssen uns durch die Sache verändern lassen. Ich zitiere das mal. Das wissenschaftliche Erkennen erfordert, sich dem Leben des Gegenstandes zu übergeben oder, was dasselbe ist, die innere Notwendigkeit desselben vor sich zu haben und auszusprechen. Sich so in seinen Gegenstand vertiefend, vergisst es, das Denken, jener Übersicht, welche nur die Reflexion des Wissens aus dem Inhalte in sich selbst ist. Aber in die Materie versenkt und in deren Bewegung fortgehend kommt es, das Denken, das Erkennen, in sich selbst zurück. Aber nicht eher darin, dass die Erfüllung oder der Inhalt sich in sich zurücknimmt, zur Bestimmtheit vereinfacht, sich selbst zu einer Seite des Daseins herabsetzt und in seine höhere Wahrheit übergeht. Dadurch emergiert das einfache, sich übersehende Ganze selbst aus dem Reichtume, worin seine Reflexion verloren schien. Zitat Ende. Also eine eigentümliche Beschreibung. Nicht einfach nur reflektieren sozusagen, sondern sich verlieren, sich überlassen und dann zurückkommen. Das klingt ein bisschen unheimlich und ein bisschen so magisch oder sowas in der Art. Also es geht aus diesen Sätzen auch nicht ganz genau hervor, wie Hegel sich diesen Prozess vorstellt, der ja eine Eigendynamik zu haben scheint. Das wissenschaftliche Erkennen überlässt sich dem Gegenstand, versenkt sich ein Stück weit, wie es da auch hieß, und geht eben dadurch in höhere Wahrheit über. Das Wahre gibt sich, wie es scheint, von der Sache selbst her. Das einfache, sich übersehende Ganze emergiert, hieß es da. Schlagen wir im Fremdwörterbuch nach, so finden wir unter emergieren die Bedeutung taucht auf. Also dann hieße es, Das einfache, sich übersehende Ganze taucht auf. Es gibt auch eine botanische Bedeutung von Emergenz. Emergenz ist der sozusagen unvermittelt auftauchende Auswuchs einer Pflanze, an dessen Aufbau auch tiefer liegendes Gewebe beteiligt ist. Also ein Auswuchs von innen heraus, könnte man sagen. Etwa der Stachel der Rose, der ja von innen her wächst. Versuchen wir nicht, die Verwendung dieses Wortes Emergenz, ein Wort, das übrigens in der heutigen Philosophie durchaus eine große Rolle spielt, bei Hegel näher zu verstehen. Man könnte sicherlich vieles begriffsgeschichtlich meditieren und so weiter. Entscheidend ist, die Phänologie des Geistes will offenbar genau die Prozessstruktur einer echten, einer vollzogenen und mit einem Neuauftauchen verbundenen Erfahrung zur Form eines Philosophierens, eines philosophischen Ganzen erheben. Nochmal ein Zitat dazu. Die Wissenschaft darf sich nur durch das eigene Leben des Begriffs organisieren. Leben war in dem Zitat eben auch schon mit im Spiel, Sie erinnern sich. In ihr, in der Wissenschaft, ist die Bestimmtheit, welche aus dem Schema äußerlich dem Dasein aufgeklebt wird, die sich selbst bewegende Seele des erfüllten Inhalts. Auf diese Weise ist es, dass der Inhalt seine Bestimmtheit nicht von einem anderen empfangen und aufgeheftet zeigt, sondern er, der Inhalt, gibt sich selbst und rangiert sich aus sich zum Momente und zu einer Stelle im Ganzen. Ende des Zitats. Also da wird eine ähnliche Opposition aufgemacht zwischen diesem Aufkleben, dem von außen etwas der Sache zuschreiben und dieser Idee von einer ganz anders beschaffenen Bewegung, die etwas mit der jetzt hier pathetische Formulierung, mit der sich selbst bewegenden Seele des erfüllten Inhalts zu tun hat. Also das klingt sehr romantisch, aber nehmen wir es mal so als Phantombild. Erkennen als Geschehen der Selbstorganisation, würde man heute vielleicht sagen. Übrigens, im Kontext der Selbstorganisationstheorien ist dieses Stichwort der Emergenz auch genau, also in einer sehr verwandten Weise aufgegriffen worden. Wie immer das nun genau gehen soll, mit einem solchen Programm unterscheidet sich Hegel ebenso sehr von der bewusst pathetisch unsystematischen romantischen Fragmente- oder Unmittelbarkeitsphilosophie, wie auch von dem alles überstrahlenden und ja modernsten Denker seiner Zeit, nämlich von Kant. Schauen wir uns das Verhältnis Hegel-Kant auch nochmal kurz in dieser Phase von sozusagen Herantasten an die hegelischen Überlegungen näher an. In der Vorrede und durch die ganze Phänologie des Geistes hindurch markiert Hegel immer wieder, oft auch ohne dessen Namen explizit zu nennen, seinen Abstand zu Kant. Ein gewisses Verdienst räumt er der kritischen Philosophie, wie man damals zumeist sagte, durchaus ein. Kant beendet Jahrhunderte eines Denkens, das Hegel als Metaphysik bezeichnet, als bloße Metaphysik. Und das er in der Enzyklopädie knapp so charakterisiert. Mal um Mal habe man versucht, begrenzte Denkbestimmungen mehr oder weniger unmittelbar auf unendliche Vernunftgegenstände anzuwenden. Mit dem Effekt, dass immer wieder diese Denkbestimmungen letztlich an der Unendlichkeit der Gegenstände scheiterten. Ontologie, Seelenlehre, Kosmologie, sie alle suchten Urteilsprädikate, die ihren Gegenstand restlos aussagen sollten, was eben niemals gelang. Schönes Beispiel, die Aussagen über Gott, die immer wieder variierten Aussagen, was sind die richtigen Urteilsprädikate für Gott, aber auch was Welt oder Seele oder andere Entitäten angeht, ist sozusagen der metaphysische Gestus nach Hegel dieser, zu versuchen, durch endliche Kategorien das Unendliche auf den Punkt zu bringen. Kant habe demgegenüber durchaus einen radikalen Schritt getan. Denn seine Transzendentalphilosophie wendet sich ja in gewisser Weise der Erfahrung zu. Allerdings nur den transzendentalen, nämlich den a priorischen, also immer schon dort befindlichen, quasi vorweg eingebauten Strukturen, die sich in unserer Erfahrung finden und von denen aus man dann auf unsere Verstandeskategorien zurückschließen kann. Hegel lobt die Wendung zur Erfahrung im Allgemeinen. Schon im Empirismus, also in der noch vor Kant von Autoren wie Hume vertretenen Theorie der Wahrnehmung als der natürlichen Quelle allen unseren Bewusstseins, läge, gemessen an der älteren Metaphysik, schreibt Hegel, durchaus ein Prinzip der Freiheit, ein neu entdecktes Prinzip der Freiheit. Und dasselbe gelte dann auch für Kant, der insofern über den Empirismus hinausgeht, also nicht die Erfahrung allein für weltstiftend hält, sondern eben jene in der Erfahrung heraustretenden Verstandes- und dem Denken inhärenten reinen Vernunftstrukturen als die eigentlich richtige Verankerung des philosophischen Denkens ansieht. Gleichwohl bezeichnet Hegel die kantische Philosophie mit diesem Augenmerk auf die verallgemeinerbaren a priorischen Strukturen als leblos. Und er bezeichnet das kantische Kategoriensystem, ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, wenn Sie die Kritik der reinen Vernunft aufschlagen, da sind so tabellarisch angelegt, so sozusagen verbindliche kategoriale Strukturen unserer Erfahrung auch aufgeschlüsselt. Dieses Kategoriensystem bezeichnet Hegel als leer. Eben weil die Erfahrung für Hegel viel mehr ist als nur eine inhaltlich stets gewissermaßen nachträgliche und eigentlich auch nachrangige Ausfüllung solcher a priorischer Muster und Kategorien. Die Erfahrung tangiert nach Hegel nicht nur den speziellen Inhalt von etwas, was wir in unsere Kategorien quasi eigentlich immer schon eingebaut gehabt haben könnten, sondern sie betrifft in jeder Hinsicht auch die Formen unserer Welt. Und die Erfahrung mag diese Formen immer neu transformieren. Sie kann sie bewegen, veralten lassen, neu stiften. Es ist daher aus Hegels Sicht überhaupt nichts transzendental Feststellbares an der wirklichen Welt. Alle Erfahrungsformen, die Kant für fest erklärt, können ihrerseits wieder durch Erfahrung verändert werden und werden ihrerseits immer wieder der Erfahrung, man könnte sagen, ausgeliefert sein. In einem guten Sinne, in einem starken Sinne, in einem produktiven Sinne ausgeliefert sein. Verlassen wir die Vorrede zur Phänologie des Geistes und steigen in die sich anschließende Einleitung der Phänologie ein, so finden wir so etwas wie eine Kant-Kritik auch hier. Denn die Einleitung präsentiert so etwas wie ein Methodenkonzept, das Hegel dem Buch voranstellt. Erkenntniswerkzeuge und das, was ich erkennen will, lassen sich in keiner Weise trennen. Das ist Hegels Ausgangsüberlegung in dieser methodisch ausgerichteten Einleitung zur Phänologie. Und zwar sind diese beiden Erkenntniswerkzeuge und das, was ich erkennen will, nicht etwa deshalb untrennbar, weil Form und Inhalt irgendwie einfach nur schlecht unterscheidbar wären, zu sehr vermischt oder dergleichen, sondern Erkenntniswerkzeuge und Erkenntnisinhalte sind deshalb schlecht unterscheidbar, weil sie in ein und denselben Vollzugsakt hineinfallen. Und weil sie als Vollzugsphänomene sich aneinander verändern und durcheinander weiterentwickeln. Es gibt also nicht einfach ein statisches, sagen wir, schlecht auseinanderhalten können von Erkenntnisvermögen und Erkanntem, eine Trübung unserer Vernunft oder wie auch immer, sondern es gibt eine in der Sache begründete dynamische Wechselwirkung zwischen Erkenntnisvermögen, um den kantischen Begriff zu nehmen, und dem, was wir erkennen. Eine Wechselwirkung, die wir uns ebenfalls als einen Prozess in der Zeit vorstellen müssen. Weswegen das, was als das eine wie als das andere wie als deren ineinander unterschieden werden könnten, allenfalls jeweils das sind, was vom Standpunkt jetzt her gesehen, also im Rückblick, unterscheidbar war. Das Auseinanderdividieren von Erkenntniswerkzeug und sozusagen Erkanntem ist, wenn es denn überhaupt möglich ist, allenfalls im Nachhinein möglich und in gewisser Weise durch eine Abstraktion, die wir im Nachhinein vornehmen. Wie aber unterscheide ich hier und jetzt, wenn ich rückblickend Erkenntniswerkzeuge und Erkenntnisobjekte auseinanderdividieren will? Ich vollziehe diese Unterscheidung. Ich stecke schon wieder in einem neuen Vollzug, der seinerseits nun eben diese bereits zurückliegende Situation zum Erkenntnisgegenstand macht und über diese Situation hinausgehend nun für eine wiederum neue, veränderte Perspektive und also für ein neues Ineinander sorgt. Der Zusammenhang zwischen Erkennen und Objekt ist also nicht einfach zu eng, um unterschieden werden zu können, sondern er ist sozusagen radikal immer neu in sich selbst verschlungen und verzeitlicht. Die Philosophie steckt in diesem dynamischen Ineinander drin. Sie kann sich nicht vor die Klammer dieser Verwicklung ziehen. Und sie kann daher auch keine festen Kategorien oder dergleichen objektiv sozusagen außen vorstellen, als das, was da sozusagen als immer mit im Spiel fixiert und notiert werden kann. Wenn man sich diese Verzeitlichungen, dieses sozusagen ineinander verfangene, zum Nacheinander genötigte des Erkenntnisprozesses klar macht, wird einem ein wenig schwindelig. Und wie das genau funktioniert und vor allem wie das genau zu denken sein soll, ist einigermaßen unklar. Aber man ahnt, warum Hegel mit der kantischen Vorstellung einer ein für alle Mal durchgeführten Aufklärung von a priorischen und das heißt endgültig feststellbaren Vermögen und Kategorien wenig anfangen kann. Das Erkennen verändert die Sache und ich kann nicht nachträglich gleichsam die Wirkung meiner Erkenntnismittel von dem, was ich als Ergebnis erhalte, also vom Erkannten, subtrahieren, um dann zu sehen, wie einerseits der Gegenstand und andererseits meine Denkform, die Kategorien, objektiv aussehen. Im Gegenteil. Erkennen und Erkanntes verwickeln sich bei dem Versuch, sie auseinanderzusortieren, immer wieder neu, weil ich sozusagen eine neue Beschreibung generiere und damit vermische ich sie auch wieder. Erkennen und Erkanntes sind also letztlich untrennbar aneinander gebunden. Es gibt keinen Standpunkt außerhalb oder oberhalb, der nicht ein seinerseits nur wieder neu herausentwickelter und damit in gewisser Weise auch fortentwickelter, sich weiterentwickelter Bewegungsstandpunkt ist, der seinerseits nach Denken seiner selber rufen könnte. Er ist damit auch nicht endgültig. Also auch die Zeitstruktur dieser Überlegungsbewegung ist anders als bei Kant. Bei Kant landet man ja bei einem Ergebnis. Bei Hegel wird man sozusagen immer neu eingeladen, das noch einmal zu vollziehen oder zu reflektieren, was man jetzt gerade vollzieht und tut. Wenn das so ist, dann brechen nicht nur die Theorien eines a priori, sondern auch die traditionelle erkenntnislogische Vorstellung zusammen, das Denken sei Urteilen. Sie haben das schon am Beispiel der Pflanze oder auch an jener doppeldeutigen Struktur des Neuen oder des Anfangs gemerkt. In der Bewusstseinserfahrung sind wir gar nicht, wie die Philosophie so gerne suggeriert, souverän urteilender Verstand, sondern wir sind, das Wort habe ich eben schon verwendet, verwickelt. Wir machen diese Erfahrung und in gewisser Weise hat sie uns. Wir vollziehen das Erkennen in staunender Arbeit, leibhaftig, indem wir etwas erfahren. Und wie Hegel sogar sagt, indem wir etwas verlieren und uns dabei verändern. Wir sind nicht einfach im Moment des Erkennens, wie der Rationalismus suggeriert, nur so etwas wie ein 0-sekunden-langes neutrales Aha, mit dem man dann alles hat. Wir entfalten uns vielmehr und das Bewusstsein formt sich im Zuge dieser Entfaltung definitiv um. Erkennen ist, könnte man sagen, mit einem Wort, das sehr abgewetzt klingt, aber man kann bei diesem Wort mithören, dass es einen technisch prozesshaften Sinn hat in seinem Inneren. Erkennen ist Bildung. Es bildet sich da was. Und es bildet sich etwas um, indem sich etwas bildet. Nicht nur das Erkennen, sondern Bewusstsein im Ganzen ist keine Struktur. Wenn wir das Wort Struktur auf die Goldwaage legen und uns da etwas architektonisch Festgefügtes oder dergleichen vorstellen, sondern es ist ein permanenter Prozess. Fassen wir Hegels Akzentsetzung gegen Kant erst einmal so zusammen. Jetzt fragt sich natürlich erstens, ja, wie geht denn nun ein solcher Prozess vonstatten? Und zweitens fragt sich auch, ist es tatsächlich so, dass alles, was wir Bewusstsein nennen, auf diese Weise entsteht? Beide Fragen werden durch die Philologie des Geistes beantwortet. Man könnte auch sagen, das ganze Buch ist der Versuch, diese beiden Fragen nicht durch einen kurzen Satz, der eine Auskunft ist, das haben wir jetzt schon verstanden, sondern als Durchführung, diese beiden Fragen durch eine schlüssige, dichte, entwicklungslogische Rekonstruktion dessen, was wir Bewusstsein nennen, zu beantworten. Rekonstruktion dessen, was wir aber eben auch diesseits aller wissenschaftlichen Abstraktionen als Bewusstsein zu erleben pflegen. Also es geht genau um diese von Hegel reklamierte, diesen Doppelanspruch. Es geht nicht nur darum, logisch korrekt zu rekonstruieren, was man so Bewusstsein nennen könnte, sondern es geht auch darum, zu entwickeln, wie das beschaffen ist, was wir tatsächlich als Bewusstsein erleben. Und zwar, wenn man so will, diesseits jeder scientifischen Verkürzung und Schematisierung. Wie geht so ein solcher Prozess des Sich-Entwickelns eines lebendigen Bewusstseins vor sich? Schon in der Vorrede zur Phänologie lässt Hegel dazu einiges durchblicken. Setzen wir etwa bei einem Zitat an, das wir schon mal gehört haben, das von einem Weg der Phänologie spricht. Sie erinnern sich, die Phänologie ist keine Logik, hatte Hegel ja gesagt. Sie setzt vielmehr bei der unmittelbaren Alltagserfahrung an und will von hier aus den Weg zum wissenschaftsfähigen Bewusstsein erst gehen und damit auch zeigen, ableiten. Hegel hatte hier betont, das Bewusstsein ist Gegenstand einer Erfahrungswissenschaft und er hatte dann Folgendes erläutert. Zitat: Das unmittelbare Dasein des Geistes, das Bewusstsein, hat die zwei Momente des Wissens und der dem Wissen negativen Gegenständlichkeit. Indem in diesem Elemente sich der Geist entwickelt und seine Momente auslegt, so kommt ihm dieser Gegensatz zu und sie, die Momente, treten alle als Gestalten des Bewusstseins auf. Die Wissenschaft dieses Wegs ist die Wissenschaft der Erfahrung, die das Bewusstsein macht. Keine einfache Stelle. Soll ich die nochmal vorlesen? Das unmittelbare Dasein des Geistes, das Bewusstsein, hat die zwei Momente des Wissens, einerseits, und der dem Wissen negativen Gegenständlichkeit, andererseits. Indem in diesem Elemente sich der Geist entwickelt und seine Momente auslegt, so kommt ihm dieser Gegensatz zu und sie, die Momente, treten alle als Gestalten des Bewusstseins auf. Die Wissenschaft dieses Wegs ist Wissenschaft der Erfahrung, die das Bewusstsein macht. Versuchen wir mal auszuleuchten, was diese Stelle wohl meinen könnte. Es gibt da also, das ist offenbar eine harte These, die in dieser Passage vertreten wird. Es gibt da ein Auseinanderfallen, eine Differenz im unmittelbaren Dasein des Geistes, nämlich in der Bewusstseinserfahrung. Zwei Momente, schreibt Hegel, haben wir da. Und zwar das Moment des Wissens und das Moment der dem Wissen negativen Gegenständlichkeit. Also vielleicht könnte man sagen, ein Moment des Wissens und eine Sache, die gerade nicht Wissen ist, sondern eben etwas, das in puncto Wissen dem positiv vorhandenen Wissen als sein Gegenteil gegenübersteht. Das Wissen einerseits und die Gegenständlichkeit eines Nichtwissens, das Haben eines Nichtwissens sozusagen. Eine negative Form des Wissens, aber als eine erfahrene Negativität, könnte man sagen. Wir merken, dass da ein nicht gewusstes anderes dem Wissen gegenübersteht. Indem nun in diesem Elemente sich der Geist entwickelt, heißt es weiter, und seine Momente auslegt, also das Wissen und das konkrete Nichtwissen auslegt, so kommt ihm dieser Gegensatz zu. Und sie treten alle als Gestalten des Bewusstseins auf. Der Gegensatz von Wissen und konkretem Nichtwissen soll also offenbar, indem die beiden gegensätzlichen Momente ausgelegt werden, was immer das genau heißen mag, als ein Element funktionieren können. Der Gegensatz funktioniert als Element. Ein Element, in dem der Geist sich entwickelt. Der Gegensatz Wissen und negative Gegenständlichkeit von Wissen kommt auf diesem Wege der Auslegung dem Geiste zu, heißt es dann. Die Momente treten dann alle als Gestalten des Bewusstseins auf. Und eben dies rechtfertigt dann diesen bilanzierenden letzten Satz: Die Wissenschaft dieses Wegs ist Wissenschaft der Erfahrung, die das Bewusstsein macht. Was immer Hegel hier genau andeuten will, wie da plötzlich dem Bewusstsein etwas zukommt, und zwar alles, was vorher widersprüchlich war, zukommt. Es scheinen da zwei einander gegensätzliche Momente gleichsam verarbeitet zu werden. Wissen und ein handfest diesem gegenüberstehendes Nichtwissen kommen durch eine Auslegungsarbeit, deren Element der Widerspruch ist, am Ende dem Geist zu und werden zu Bewusstseinsgestalten, also zu etwas, was uns bewusst sein kann, was uns bewusst ist. Richtig vorstellen, vermutlich werden wir uns das immer noch nicht können, aber halten wir die Ahnung von Bewegung fest, die uns dieses Zitat vermittelt. Ein Widerspruch tut sich auf und er kann trotzdem, gerade eher vielleicht, könnte man sagen, kann ein Element sein, Element vielleicht wie das Element Atemluft oder das Element Wasser, also eine Art Fluidum, innerhalb dessen sich der Geist durch Auslegung dieser Gegensätze weiterentwickelt. Im Element sich bewegend, bis widersprüchliche Momente als Gestalten des Bewusstseins dem Geist dann zukommen. Auf diese Weise ist Denken jedenfalls, das können wir schon klar sagen und dieser Beschreibung entnehmen, nicht ein quasi von außerhalb Urteilen, als sei die Vernunft ein unbeteiligter Richter, der Widersprüche, so sagen wir mal, vor sich hat, auf dem Tisch oder so. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir bewegen uns im Element dieser Widersprüche. Da kommt ein Stück weit, kann man vielleicht dieses Bild des Eintauchens auch auf diese Rede vom Element anwenden. Tatsächlich attackiert Hegel die Figur des unbeteiligten Urteils. Das hatte ich schon erwähnt. Und er bringt auch schon in der Vorrede in diesem Zusammenhang einige wichtige eigene Begriffe ins Spiel. Gegen diese Idee, man könnte mit den Widersprüchen quasi urteilend umgehen, so im Stil der bekannten Formen von Logik oder Metaphysik. Schon in der Vorrede setzt sich Hegel nämlich mit der Frage auseinander, welche aussagenlogische Gestalt wohl Sätze haben müssen, um eine nicht urteilshaft feste, sondern eben eine sich fortschreitend entwickelnde Wahrheit ausdrücken zu können. Eine Wahrheit also, welche diese Vollzugsfigur eines Ganzen tatsächlich einfangen kann, ohne die sachliche Bewegtheit des Denkens allein durch die urteilslogische Form der philosophischen Aussage schon wieder stillzustellen. Sie merken, ist ja ein großes Projekt, ist ja schön und gut zu sagen, keine Urteile, aber wie will man denn dann reden, wenn man eine Alternative dazu entwickeln will? Damit beschäftigt sich Hegel und er vollzieht diese Kritik am Aussagestil der bisherigen Philosophie nicht nur so ganz allgemein, sondern fasst das etwas detaillierter und enger und genauer und ein Stück weit auch positiver, was seine Alternativideen angeht. Hegel plädiert nämlich für eine neue Form philosophischer Aussagen. Jenseits der Urteile, so schreibt er, muss die Philosophie sogenannte spekulative Sätze wagen können. Der spekulative Satz zerstört, so Hegel, die übliche Trennung zwischen Subjekt und Objekt einer Aussage. Die Trennung genau, die das, was ein seriöses Urteil eigentlich bis dato ausgemacht hat, definiert. Nämlich, dass wir da Subjekt und Objekt klar trennen und sozusagen über das Objekt klare Aussagen formulieren. Der spekulative Satz, das ist eine Schöpfung Hegels, der spekulative Satz, also diese Verwendung des Wortes spekulativ. Der spekulative Satz, die positive Verwendung sogar des Wortes spekulativ, der spekulative Satz sagt nicht, X ist Y, in dem Sinne, dass Y eben eine Eigenschaft von X aussagt. Etwa, um so ein Beispiel aus der traditionellen Mitte, Gott ist das Sein. Oder Gott ist unendlich oder Gott ist gut oder irgendwas in der Art. Sondern die spekulative Aussage sagt, X ist Y und meint damit, dass Y das ausdrückt, was X eigentlich ist. Dasjenige also, als was man X künftig verstehen muss. In was X, wenn man lang genug nachdenkt, geradezu übergeht. Hegels Beispiel ist der Satz, der von ihm selbst geprägte Satz, das Wirkliche ist das Allgemeine. Das Allgemeine zu sein, ist nicht eine Eigenschaft des Wirklichen. So wie wenn man sagen würde, X hat rote Haare oder Gott ist gut. Sondern das Allgemeine zu sein ist dasjenige, als dass man das Wirkliche letztlich in angemessener Weise verstehen muss. Das Denken ergänzt also im spekulativen Satz nicht seine Idee von X um eine neue Eigenschaft Y, die wir X zuschreiben können, sondern es verliert in dem Moment, wo es den spekulativen Satz verstanden hat, ein Stück der alten Idee von X. Also etwa vom Wirklichen, und es verändert seine Sicht auf das Satzsubjekt. X ist anders geworden, dadurch, dass man sagt, X ist Y. Und zwar nicht nur sozusagen im Detail anders, weil da ein neues Prädikat hinzugekommen wäre, etwa gut oder unendlich oder wie auch immer, sondern X ist anders geworden, weil X vollständig in Y übergeht. Und Y ist viel mehr als nur ein zusätzliches, hinzugefügtes Attribut, sondern es ist etwas, das auf X im Ganzen einwirkt. Der Beispielsatz mit dem Wirklichen und dem Allgemeinen ist ein bisschen abstrakt, den Hegel da verwendet. Also könnten wir uns vielleicht einfachere Beispiele suchen. Vielleicht diesen Satz, den wir schon kennen und den wir schon ausprobiert haben an uns, diesen Satz, das Wahre ist das Ganze. Hegels Wahrheitsdefinition. Hier kann man nicht einfach auf das, was wir als Wahrheit kennen, diese Aussage mit dem Ganzen sozusagen als zusätzliches Attribut anwenden. Wahrheit ist Wahrheit und außerdem ist sie noch das Ganze, sozusagen. Ja? Wir müssen vielmehr unser ganzes Verständnis von Wahrheit verändern. Es klappt sozusagen um. In dem Moment, wo wir uns vorstellen, das Wahre ist das Ganze, der ganze Prozess klappt unsere Idee von Wahrheit um und diese Bestimmung, diese spekulative Bestimmung verändert komplett das, was wir als X vorher so Wahrheit genannt haben und vor uns gehabt hatten. Eben dadurch, dass wir uns jetzt vorstellen, dass das Wahre eben nicht ein Etwas ist mit Attributen, sondern eine Prozessfigur. In gewissem Sinne kann man also tatsächlich vielleicht sagen, der spekulative Satz tut etwas Unerhörtes. Er verwandelt den Gegenstand und es entsteht sozusagen eine neue Form von Sinn, dadurch, dass der Satz spekulativ operiert. Es ist nicht so, dass er einfach nur eine Definition erweitert oder dergleichen. Und insofern versteht man vielleicht Hegels Anspruch, der spekulative Satz zerstört so gesehen die übliche Struktur von Urteil und Beweis. Hegel umschreibt das wie folgt. Wenn, das war jetzt sein Beispiel gewesen, gesagt wird, das Wirkliche sei das Allgemeine, also wenn ein solcher spekulative Aussage gewagt wird, dann vergeht das Wirkliche als Subjekt in seinem Prädikate. Das Denken verliert daher so sehr seinen festen gegenständlichen Boden, den es am Subjekt, das Wirkliche im alten Wortsinn, hatte, als es im Prädikat darauf zurückgeworfen wird und in diesem nicht in sich, sondern in das Subjekt des Inhalts zurückgeht. Und dann führt Hegel gleich noch eine Bestimmung ein, um diese sozusagen Struktur des Bodenverlierens und Neubestimmens dessen, was überhaupt nur X sein kann, zu fassen. Er sagt, die Bewegung, welche das ausmacht, was sonst der Beweis leisten sollte, ist die dialektische Bewegung des Satzes selbst. Sie, die dialektische Bewegung, sie allein ist das wirklich Spekulative. Und nur das Aussprechen desselben ist spekulative Darstellung. Als Satz ist das Spekulative nur die innerliche Hemmung und nicht die daseinende Rückkehr des Wesens in sich selbst. Da haben wir jetzt gleich eine zweite Quasi-Definition, das Stichwort dialektisch haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Also die Gesamtbewegung einschließlich des Gelingens, dieses Fassens des Sinnes einer spekulativen Aussage, die nennt Hegel dialektische Bewegung. Die spekulative Aussage ist diese Aussage, die sozusagen Stützen macht, die alles umwirft, die nicht in diesem Subjekt-Prädikat-Schema von Urteilsaussagen aufgeht, sondern die viel mehr verlangt, die sozusagen das Umkippen erzwingt, könnte man fast sagen, oder zum Umkippen verführt. Zum Umkippen des Verständnisses hinein in ein produktiv Neues und dieses Gelingen dieser Einsicht oder ja, sagen wir Einsicht, das nennt Hegel dialektische Bewegung. Das wirklich durchgeführte Spekulative heißt also eine dialektische Bewegung. Der spekulative Satz wäre gleichsam deren Darstellungsform, deren nachlesbare Darstellungsform. Und er wäre gleichsam nur der Anreiz, die dialektische Bewegung dann wirklich zu tun. Dadurch, dass der spekulative Satz dasteht, ist die Bewegung noch nicht vollzogen. Sondern das ist sozusagen die Aufgabe der Praxis des Lesens und Denkens, diese dialektische Bewegung zu vollziehen. Aber der spekulative Satz ist das aussagenlogische Format, das uns zu dieser dialektischen Bewegung einzuladen vermag. Hegel guckt noch einmal genau hin. Gemessen an der traditionellen Form des Urteils sorgt das spekulative Verhältnis von Subjekt, hier ist gemeint Satzsubjekt, und nachfolgender Bestimmung, Attribut, Prädikat, erst einmal für eine Art innerlicher Hemmung der normalen Logik. Etwa, nehmen wir nochmal, das Wahre ist das Ganze. Diesen Satz kann man erst einmal nicht verstehen, wenn man die sozusagen normale Leseerwartung an ihn heranträgt. Der Satz klingt ein wenig wie ein sinnloser Satz, bis man eben diese Überführungsbewegung vornimmt. Das Wahre kann man tatsächlich als das insgesamt eines ganzen Vollzuges neu verstehen. Und insofern kann man sagen, dass, was wir vorher Wahrheit genannt haben, geht auf in diese Vorstellung von der Ganzheit eines Prozesses. Das Wahre kann man, oder den Begriff, die Idee der Wahrheit, können wir gleichsam in die Bestimmung ein Ganzes verwandeln. Wir können dann auch ein Ganzes sagen, statt Wahrheit. Also, die zweite Teil dieser Bestimmung ist, steht für den Ersten. Es ist nicht nur eine Ergänzung oder ein Ausschnitt des Ersten. Diese Verwandlung, die gelungene neue Wesensbestimmung, hier ein Ganzes, die wäre dann eben die dialektische Bewegung. Wenn wir verstanden haben, diesen Satz, und ich behaupte mal, wir haben ihn schon viele Male verstanden, das Wahre ist das Ganze, jetzt etwa in den Zitaten, die wir in den vergangenen Vorlesungen so gehört haben. In der Einleitung der Phänologie wird diese Gedankenbewegungsfigur namens Dialektik noch ein wenig erläutert. Dort heißt es, diese dialektische Bewegung, welche das Bewusstsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstande, das kennen wir, das waren die beiden Momente, diese dialektische Bewegung, welche das Bewusstsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstande ausübt, insofern ihm der neue wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt wird. Erfahrung, damit wären wir wieder auf vertrautem Gelände. Es ist die Erfahrung, die diesen dialektischen Charakter hat. Sofern das Bewusstsein im Element der Widersprüche der Sache, in denen es sich bewegt, in diesen Widersprüchen, an sich selbst, sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstand, eine Bewegung ausübt und sofern aus dieser Bewegung ein neuer, wahrer Gegenstand entspringt. Also man könnte sagen, sofern diese Bewegung gelingt. Halten wir einen Moment inne. Denn erstens haben wir jetzt eigentlich sozusagen fast so etwas wie einen Kreis durchschritten. Zweitens sind Hegels Überlegungen dennoch ziemlich anstrengend. Und außerdem wirkt es ja ein bisschen so, als reden wir sozusagen ständig über dasselbe. Als umkreisen wir eigentlich nur, wenn auch auf sehr ungrundsätzliche Weise, dieses Problem der Eigendynamik jener wirklich als Prozess herangezoomten und ernstgenommenen Denkbewegung. Was können wir jetzt sagen? Wir können sagen, diese Denkbewegung ist die Entstehung von Bewusstsein als Unmittelbarkeit des Geistes im spekulativ gefassten, dialektisch vonstattengehenden Prozess der Erfahrung. Nochmal. Ist keine richtige Definition, aber es verknüpft eigentlich ganz schön die verschiedenen begrifflichen Bausteine, auf die wir gestoßen sind. Die Entstehung von Bewusstsein als Unmittelbarkeit des Geistes im spekulativ gefassten, dialektisch vonstattengehenden Prozess der Erfahrung haben wir bisher umkreist. Haben wir damit jetzt schon was gelernt, dass wir das so umschreiben können oder eingekreist haben? Jedenfalls sind in der Zwischenzeit schon eine ganze Menge von wichtigen Ausdrücken gefallen. Bestimmt schwirren diese etwas wild im Raum herum, aber Sie merken das, man kann doch sozusagen sich bewegen mithilfe dieser Ausdrücke. Ich nenne also jetzt einige einfach nochmal kurz, lernen Sie nichts auswendig. Alle diese Ausdrücke werden uns weiter wieder begleiten und begegnen und sich auch noch konkretisieren. Aber lassen wir sie zwischendurch einfach nochmal sozusagen versammlungsartig an uns vorbeigehen. Da hatten wir einmal Bewusstsein, das Stichwort haben wir uns noch nicht genauer angeguckt, aber das fällt da, Unmittelbarkeit des Geistes. Das Bewusstsein ist unmittelbar gegeben, etwas unmittelbar Gegebenes, nicht irgendwo, sondern im Prozess der Erfahrung. Das Unmittelbare im Prozess der Erfahrung. Phänomenologie, die Wissenschaft des erscheinenden Geistes, also die Wissenschaft eben solcher wirklicher Bewusstseinsprozesse. Dann hatten wir da die dialektische Bewegung. Sie wird vom Bewusstsein am Gegenstand, wie zugleich auch an sich selbst, also am Bewusstsein selbst, am Wissen, wie am konkreten etwas Nichtwissen, vollzogen. Und diese dialektische Bewegung lässt eine neue Perspektive entspringen. Wir haben etwas von ihr. Sie macht verstehen oder wie auch immer. Dann kann man sagen, diese dialektische Bewegung ist auch aus Hegels Sicht die philosophisch angemessenere Alternative zu den traditionellen Verfahren von Prüfung und Urteil. Dazu gehört das Spekulative als die philosophisch angemessenere logische Form einer Aussage. Also das Spekulative wäre sozusagen die aussagentechnische Alternative zur schlichten Attribuierung von Wahrheiten in assertorischen Aussagen, Aussagen-Urteilsstil oder auch in Beweiskontexten. Und schließlich haben wir da die Erfahrung als dialektische Bewusstseinsbewegung. Und vielleicht kann man ergänzen, sofern aus dieser Bewegung dem Bewusstsein etwas Wahres neu zuwächst oder zukommt. Also Erfahrung, die sozusagen auf der Stelle tritt, ist auch keine Erfahrung, sondern eine Erfahrung, die dem Bewusstsein etwas neu zukommen lässt. Wenden wir uns in der verbleibenden Zeit jetzt noch den, ich sage mal, eigentlichen Kapiteln der Phänomenologie des Geistes zu. Fangen wir an, uns diesen zuzuwenden. Wir haben uns ja bisher, Sie haben das gemerkt, mit der Vorrede beschäftigt, mit der Einleitung. Wir befinden uns also quasi immer noch im Bereich so der Präliminarien dieses Textes. Die sind zwar nicht ganz kurz, ich hatte das, glaube ich, mal gesagt, diese Vorrede hat einen beachtlichen Umfang, aber trotzdem befinden wir uns eigentlich immer noch so im Vorfeld dessen, was Hegel nun eigentlich machen will. Wir halten jetzt eine ganze Menge Richtungsangaben, sage ich mal, in Händen, haben einige zentrale Begriffe auch schon mal so gehört und wir haben eine Idee von Hegels Anspruch. Wir ahnen jetzt, wie radikal er tatsächlich das, was wir Denken nennen, Wahrheit und Wissenschaft einschließlich, in Richtung einer nie dagewesenen Prozessphilosophie verändern will. Tolles Programm also, könnten wir sagen. Klingt doch klasse, was da alles anders gemacht werden soll. Jetzt ist aber die Frage, wie geht die Phänomenologie denn nun tatsächlich an dieses Projekt heran? Das, was Wissen und Wissenschaft heißt, aus der Erfahrung heraus ganz neu herzuleiten und zu begründen. Die Kapitelüberschriften hatte ich ganz in der ersten Vorlesung schon mal genannt. Die so einen Zettel erwischt haben das noch ein bisschen detaillierter vor sich. Die Kapitelüberschriften lauten, sind sehr systematisch geordnet, wie man sieht, A, Bewusstsein, B, Selbstbewusstsein und dann folgt dieses dritte überschriftslose Kapitel C, bestehend aus drei längeren Unterkapiteln, AA, Vernunft, BB, der Geist, und CC, die Religion, sowie einem vierten Unterkapitel, das zugleich den Charakter eines Schlussteils hat, DD, das absolute Wissen. Schlagen wir nach der Vorrede und nach der Einleitung den Abschnitt A, Bewusstsein, auf, so finden wir, dass Hegel tatsächlich daran geht, sein Programm konsequent einzulösen. Der erste Abschnitt dieses Kapitels heißt die sinnliche Gewissheit oder das Dieses und das Meinen. Das ist jetzt hier nicht mehr aufgeführt. Es gibt hier eine ganze Menge Unterpunkte dann in dieser Abteilung A, genau wie in der B auch. Der erste Unterpunkt heißt, ich sage jetzt also Kapitel und Abschnitt, der erste Abschnitt heißt die sinnliche Gewissheit oder das Dieses und das Meinen. Und Hegel beginnt in diesem ersten Abschnitt mit einer Art Kopfsprung in die Sache hinein. Ich zitiere: Das Wissen, welches zuerst und unmittelbar unser Gegenstand ist, kann kein anderes sein als dasjenige, welches selbst unmittelbares Wissen, Wissen des Unmittelbaren oder Seienden ist. Wir haben uns ebenso unmittelbar oder aufnehmend zu verhalten, also nichts an ihm, wie es sich darbietet, zu verändern und von dem Auffassen, das Begreifen, abzuhalten. Dieser Satz wimmelt vor Unmittelbares, Sie haben es gemerkt. Gesucht wird die früheste und unmittelbarste Form des Wissens und diese soll unmittelbar dargestellt werden. Die erste Form, in der wir es aufnehmen, oder vielleicht ist Aufnehmen schon ein verfänglicher Begriff, die erste Form, in der wir es, sagen wir mal, erfahren, und gesagt wird, die philosophische Methode dieser Suche darf dieser frühesten Form des Auffassens nicht bereits ein sozusagen philosophieseitig mitgebrachtes Schema überstülpen. Das heißt, wir müssen diese unmittelbare Form des Wissens, so wie sie sich darbietet, in ihrer Unmittelbarkeit studieren, gleichsam auskundschaften. Und wir dürfen dabei nichts verändern, auch nicht auffassen und denkendes Begreifen vorschnell miteinander vermischen, sondern sollen vom Auffassen das Begreifen abhalten, wie es an der Stelle hieß. Unvoreingenommen herangehen, könnte man sagen. In der Philologie Husserls wird da viel aufgenommen von diesem Denkstil sozusagen der Voraussetzungslosigkeit im Herangehen an Erfahrungsformen auch. Husserl nennt das Epoche, innehalten, einstellen aller mitgebrachten Bemühungen, die sozusagen traditionelle Zugriffe an das, was Erfahrung eigentlich ausmacht, herantragen. Der konkrete Inhalt der sinnlichen Gewissheit, er bietet nach Hegel die erste, unmittelbarste und reichste Form der Erkenntnis. Sinnliche Gewissheit wäre sozusagen die erste und früheste und unmittelbarste Zone, die wir in unserer Erfahrung auffinden können. Mit diesem Ansatzpunkt fängt Hegel in der Tat gleichsam mitten in der Erfahrung an. Die Erkenntnis ist nicht dort reich, wo der Denker die allgemeinsten Wahrheiten, Ideen und Theorien in der Hand hält, sondern die Erkenntnis ist dort reich, wo sie sich gleichsam genau am entgegengesetzten Ende befindet, dort, wo die Welt am konkretesten und am sinnlich unmittelbarsten auf uns eindringt. Zwei wichtige Vorentscheidungen trifft Hegel mit diesem Kopfsprung in das, was er sinnliche Gewissheit nennt, in die sinnliche Gewissheit als Ausgangszone der Denkbewegung. Außerdem noch, man hört diese Entscheidungen aus der kleinen Anfangspassage heraus, die ich zitiert habe. Da ist nämlich von sinnlicher Gewissheit und zwar von sinnlicher Gewissheit als Wissen die Rede, als Form des Wissens. Die Rede ist aber nicht von Wahrnehmung oder sinnlichem Wahrnehmen, also lediglich von der Tätigkeit unserer Sinnesorgane. Hier haben wir einen wichtigen Unterschied zu einer ganzen philosophischen Theorietradition, die auch zu Hegels Zeiten der klassische Kandidat für eine Philosophie der Erfahrung gewesen wäre, nämlich zur Tradition des schon erwähnten Empirismus. Die empiristische Philosophie geht davon aus, dass mit der Sinneswahrnehmung angefangen werden muss, dass mit der Sinneswahrnehmung sich im Subjekt allmählich Erfahrungsstrukturen aufbauen und dass erst auf der Grundlage gesättigter Wahrnehmungseindrücke, dann, wenn sie denn da sind, das Denken beginnen kann. Hegel sieht die Sache offenbar anders. Bei ihm gibt es nicht erst die Sinneswahrnehmung, eine quasi organische Aufnahme von Eindrücken und danach ein sich auf diese Grundlage stützendes, ein danach sich herausbildendes Wissen, sondern in der Erfahrung, im Auffassen, wie es im Text heißt, ist immer auch schon Wissen am Werk. Zwar sind das Auffassen und das Begreifen auch nicht unbedingt eins, und das Begreifen sollen wir sogar ein Stück weit raushalten nach Hegel, man hat nicht alles auf einen Schlag. Das Auffassen bleibt offenbar erst der Beginn von etwas. Aber was wir von Anfang an haben, ist bereits eine Form der Gewissheit. Also eine Form des Wissens, welches selbst, wie es heißt, unmittelbares Wissen, Wissen des Unmittelbaren oder Seienden ist. Dies ist also eine erste bemerkenswerte Radikalisierung der Überlegung. Erfahrung ist immer schon ganz. Ihr geht nicht die nackte Wahrnehmung gleichsam gesondert voraus. Das konkrete Erfahren stellt auch und gerade in ihrer unmittelbar mit der Welt verstrickten Form immer schon eine Form des Wissens dar. Ein bisschen gewagter könnten wir vielleicht sagen, mitten in unserer vielleicht noch stummen und gar nicht reflektierten, sondern quasi nur direkt auffassenden Hingabe an die Welt beginnt bereits die Vernunft. Zweiter bemerkenswerter Punkt. Hegel spricht vom Unmittelbaren in diesem Anfangsstück dieses Abschnitts über sinnliche Gewissheit, aber er wählt eine Perspektive, mit der dieses Unmittelbare gleichsam von vornherein zwei Pole hat. Das unmittelbar Seiende ist da im Spiel und dann das Wir, das Bewusstsein dessen, der die sinnliche Gewissheit hat. Auch hier wären ja andere Lösungen denkbar. Ich will das nicht zu weit ausbreiten, aber ist ja auch schon angedeutet worden, das Ideal einer Unmittelbarkeit hat im Umfeld des romantischen Denkens in verschiedenen sehr pathetischen Formen eines Einheitsdenkens kursiert. Als ichlose Verschmelzung mit der Welt und dem Kosmos, in der die Erkenntnis dann so etwas wie eine reine Intuition darstellen würde, oder auch, anderes Extrem, reine Unmittelbarkeit des Ich zu sich selbst wäre, mit der dann die sinnliche Welt draußen entweder ganz verschwindet oder gleichsam immer schon zum Subjekt gehört hat, in beiden Varianten denkt die Romantik Unmittelbarkeit als Einheit. Und das will Hegel offenbar nicht. Er spricht von Unmittelbarkeit des Wissens und sieht trotzdem zweierlei, sowohl Welt als auch erfahrenes Bewusstsein in dieser sinnlichen Gewissheit am Werk. Wie genau das funktioniert, können wir diesen Anfangszeilen nicht entnehmen, aber der Fortgang des Textes zeigt dann, offenkundig will die Phänologie genau an diesem Punkt, bezogen auf diesen Zweiheitscharakter der Einheit oder den Zweiheitscharakter der Unmittelbarkeit, die natürlich auch etwas Einheitliches hat, hinaus. Also er will auf diesen Punkt hinaus und er will an diesem Punkt Beschreibungsarbeit leisten, könnte man noch ergänzen. Die sinnliche Gewissheit oder das Diese und das Meinen, so lautet ja auch die Überschrift des Abschnitts. Da haben Sie schon in der Überschrift diese Struktur. Die sinnliche Gewissheit ist eins, aber sie ist gleichbedeutend mit Zweien, das Diese und das Meinen. Tatsächlich ist schon die einfachste sinnliche Gewissheit nach Hegel ein Prozess des Erscheinens von Bewusstsein an und in der Erfahrung der Sache. Ein Dieses ist uns da gewiss und das Wissen um dieses Diese ist die Gewissheit eines Ich, das zwar noch gar keine ausdrückliche beredte Form hat, aber doch schon so etwas wie ein Dieser oder ein Mir ist, dem dieses widerfährt, dass es da eine Gewissheit erlebt. Erfahrung ist also, könnte man sagen, immer Gewissheit von etwas und sie ist zugleich immer auch, wie immer rudimentär, jemandes Gewissheit. Die sinnliche Gewissheit ist eine, aber sie hat in ihrer Unmittelbarkeit doch zwei Momente. Erinnern Sie sich an die Vorüberlegung aus der Vorrede? Hier finden wir dieses Modell, also jetzt prompt schon wieder, dieses Modell der inneren Spannung von zwei Momenten. Momente, die in einem vorkommen und die doch zwei sind und die, wir erinnern uns, die Form dieses Vorkommens zu einem produktiven Prozess des Auseinanderlegens werden lassen kann. Zu einem Prozess des Auseinanderlegens von Momenten, sowie der Entwicklung von etwas noch weitergehendem. Also von etwas, in dem diese Momente dann alle im Bewusstsein vorkommen. Sie erinnern sich an diese andere Stelle. Tatsächlich schildert Hegel das einfache, sinnliche Gewisssein auch wieder konsequent, wie wir das jetzt schon kennen, als etwas, das eine Bewegung ist. Das Bewusstsein ist einerseits mein dieses hier Wissen, andererseits verdankt es sich tatsächlich seinem Gegenstand. Erfahrung ist also nichts, was gleichsam auf einer inneren Insel des Erkennens passieren kann, sondern es passiert immer auch draußen in der Wirklichkeit der Gegenstände. Wir haben da auch nicht nur ein abstraktes Ding an sich draußen, über das man nichts Vernünftiges sagen kann, außer dass wir seine Form kennen können, weil wir unsere Erfahrungsstrukturen kennen. Das wäre die kantische Variante. Sondern da draußen in Anführungsstrichen, ist ein konkretes Dieses, mit dem wir direkt zu tun haben, ein Dieses, das uns wissen lässt. Gegenstand. Das kann man bei Hegel fast wörtlich nehmen. Dem, dass dieses erfahrenden und meinenden Bewusstsein steht dieses komplementär, wenn auch zunächst einmal unbegriffen, sozusagen in kompakter Unbestimmtheit gegenüber. Unbestimmtheit, Bestimmtheit. Je nachdem, ob wir es sozusagen haben oder ob es ein Nichtwissen ist, das wir da vor uns haben. Und dieses Gegenüberstehen ist nicht einfach zu denken. Denn Sie merken schon, auf der Linie dessen, was wir bisher gehört haben, stehen ist keine sehr glückliche Vokabel in diesem Zusammenhang. Da steht nichts wirklich, sondern es handelt sich eben um diesen Bewegungscharakter, den wir dazu denken müssen. Es lässt sich ganz ähnlich wie das Problem der Phasenübergänge von Knospe, Blüte, Frucht bei der Pflanze, dieses Entgegenstehen in allerlei paradoxe Überlegungen ausbuchstabieren, die Hegel jetzt tatsächlich auch durchspielt. Betrachten wir diese Situation, sinnliche Gewissheit, ein dieses mir ist mir vor Augen, also ich schmecke es oder ich höre es oder dergleichen. Versuchen wir, in der sinnlichen Gewissheit das räumliche oder zeitliche Dieses des Gegenstandes zu fassen, dann suchen wir nach dem reinen Objekt, das wir da haben, etwa diesem Baum hier oder diesem zeitlichen Jetzt hier, wenn wir überlegen, wie es uns gegeben ist, immer auch irgendwie bei dem Ich, für das dieser Baum dieser ist und das Jetzt ein Hier und Jetzt. Wenn der Baum oder der Zeitpunkt verschwunden ist, kann er seine Identität, sein Dieses da, nämlich nicht gleichsam mitnehmen, sondern letztlich bleibt das Dieses haben können auf meiner Seite hängen sozusagen, bei mir, der ich diese Erfahrung mache. Wenn ich etwa sage, da war doch eben noch, bevor ich mich umgedreht habe, ein Baum, dann ist der Baum sozusagen als etwas, das da ist, nur wenn ich sage, ja gut, ich habe mich eben umgedreht, deswegen kann er eben trotzdem noch da sein, jetzt habe ich keinen Baum, aber der Baum sozusagen als das, was ich eben hatte, ist ein Dieses, das sich jetzt zum Beispiel hinter meinem Rücken befindet. Also den reinen Baum einfach nur so denken, als ein Dieses, das ich habe, das ist nicht möglich, sondern es bleibt relativ auf die Struktur oder die Bewegtheit, die ich mit einbringe in den Prozess, ihn als es gewiss zu machen. Umgekehrt kann ich auch nicht meine Meinung allein, gleichsam eine allgemeinmenschliche Erfahrung oder dergleichen, die sinnliche Gewissheit eines Dieses nenne, mit hineintragen und mitbringen. Ich kann mein Ich, das eben den Baum sah, und das vielleicht auch wieder einen Baum sehen wird, wenn es sich wieder zurückdreht, letztlich nur aus der Erfahrung dieses Baumes haben. Ohne Baum geht das auch nicht. Wenn dieser Baum da war und nachdem ich mich von ihm wegdrehe, wenn er dann verschwindet, dann erfahre ich mich als Subjekt dieser Gewissheit. Der Baum war da und nun ist er nicht. Aber ich bin dieses oder ich habe dieses mir auch nur, sofern ich tatsächlich diese sinnliche Erfahrung mit dem Baum machen kann. Wir sehen also, weder das Objekt noch sozusagen dieses Mir, das Dieses, kann man isoliert denken, aus diesem Zusammenspiel herausisolieren. Die Katze beißt sich immer irgendwie in den Schwanz. Ich komme vom Dieses auf mich und umgekehrt. Reflektieren wir, so drückt Hegel das aus, über den Unterschied von Gegenstand und Ich in der Erfahrung, so ergibt sich, dass weder das eine noch das andere nur unmittelbar in der sinnlichen Gewissheit ist, sondern zugleich vermittelt. Ich habe die Gewissheit durch ein anderes, nämlich die Sache, und diese ist ebenso in der Gewissheit durch ein anderes, nämlich durch Ich. Eben in dieser Vermittlung des einen durch das andere steckt nun aber eine erste allgemeine Wahrheit über die sinnliche Gewissheit. Die Erfahrung treibt diese Wahrheit, dieses Wissen um etwas tatsächlich Verallgemeinerbares in der Dialektik von Ich und Gegenstand hervor. So könnte man das etwas hegelscher formulieren. Nochmal ein Zitat. Die sinnliche Gewissheit erfährt, dass ihr Wesen weder in dem Gegenstande noch in dem Ich und die Unmittelbarkeit weder eine Unmittelbarkeit des einen noch des anderen ist, denn an beiden ist das, was ich meine, vielmehr ein Unwesentliches und der Gegenstand und ich sind Allgemeine, in welchen dasjenige, jetzt und hier und ich, das ich meine, nicht bestehen blieb oder ist. Wir kommen hierdurch dahin, das Ganze der sinnlichen Gewissheit selbst als ihr Wesen zu besetzen. Nicht mehr nur ein Moment derselben, wie in den beiden Fällen geschehen ist, worin zuerst der dem Ich entgegengesetzte Gegenstand, dann Ich ihre Realität sein sollte. Es ist also nur die ganze sinnliche Gewissheit selbst, welche an ihr als Unmittelbarkeit festhält und hierdurch alle Entgegensetzung, die im Vorigen stattfand, aus sich ausschließt. Es war jetzt wieder so ein, Sie merken diese knirschende Sprache, wieder so ein etwas verwundenes Zitat, aber Sie haben vielleicht die Bewegung rausgehört, das Ganze dieses Hin und Her, dieser sozusagen logischen Wechselverweise, dieses Ganze sollen wir als das Wesen der sinnlichen Gewissheit betrachten. Bei näherem Hinsehen erweist sich die sinnliche Gewissheit also zwar als in Momente zerteilt, sie ist in sich widersprüchlich, könnte man auch sagen. Allerdings findet sich in dieser Zerteiltheit zweifellos ein, uns übrigens aus unserer unmittelbaren Erfahrung mehr als gut vertrautes, Oszillieren, das durch und durch wirkliche Hin und Her einer dialektischen Bewegung, die man als ineinander, als eines sozusagen anderer Stufe begreifen kann. Man kann daher tatsächlich sagen, dass diese Widersprüchlichkeit zwischen dem Dieses und dem Mir Dieses und so weiter kein Problem, sondern genau das Wesen der sinnlichen Gewissheit ist. Kein Manko, auch keine Schwäche unseres Gedankens, sondern gerade die für die Erfahrung typische Wahrheitsstruktur. Natürlich prozesshafte Wahrheitsstruktur. Sie merken das. Wir haben diese, sozusagen diese Phasen, diese Kippfigur in unseren Gewissheitsformen eingebaut, kann man sagen. Ja, eingebaut ist ein bisschen unschön. Wir vollziehen sie. Genau darauf will Hegel hinaus. Es gibt in der eigentümlichen Struktur der sinnlichen Gewissheit so etwas wie eine auf neuer Ebene dann tatsächlich auch direkt erkennbare Durchgängigkeit, die das Dieses, dieses Baumes, wie auch das andere, anders werden können, dieses Dieses, das auf ein den Baum erfahrenes Ich verweist, als Bewegung mit verschiedenen Momenten in sich aufnimmt. Wenn Sie versprechen, sich nicht durch die Sprache verwirren zu lassen, lese ich Ihnen genau dazu zum Abschluss der heutigen Vorlesung noch einmal eine längere Passage aus dem ersten Abschnitt der Phänologie des Geistes vor. Diese Passage ist erneut ein bisschen dicht, aber sie bringt noch einmal gut auf den Punkt, was Hegel gegen den Empirismus, gegen die romantische Spontanintuition, gegen bloße Ich-Philosophien und auch gegen die kantische Erkenntnistheorie einer festen transzendentalen Struktur, die der Verstand den Dingen gleichsam fertig entgegenträgt, was Hegel also dagegen als die sich entwickelnde Verlaufsstruktur des Bewusstseins herausstellen will. Des Bewusstseins auf dieser unmittelbaren Erfahrungsebene. Vielleicht könnte man sagen, wie sie schon kleine Kinder durchaus wahrscheinlich haben, mit diesem Dieses und Mir, diese archaischen Identifikationsprozesse. Die sinnliche Gewissheit zeigt uns selbst, wie sie funktioniert. Etwa, wenn wir ganz auf unsere Erfahrung konzentriert das Zeigen betrachten. Das ist ein weiteres Beispiel, das Hegel verwendet. Es geht also nicht um das dies dort etwa eines Baumes oder dergleichen, sondern es geht dann, das kann man ganz analog denken, um das hier jetzt. Also eine nicht räumliche, sondern temporale Identifikationsbewegung, das dies hier jetzt. Jetzt kommt dieses längere Zitat. Es wird das Jetzt gezeigt, dieses Jetzt. Jetzt. Es hat schon aufgehört zu sein, indem es gezeigt wird. Das Jetzt, das ist ein anderes als das Gezeigte und wir sehen, dass das Jetzt eben dieses ist, indem es ist, schon nicht mehr gezeigt zu sein. Also ähnlich wie bei dem Gegenstand und bei mir. Man ist sozusagen immer gleich schon bei etwas anderem. Das Jetzt, wie es uns gezeigt wird, ist ein Gewesenes. Und dies ist seine Wahrheit. Es hat nicht die Wahrheit des Seins. Es ist also doch dies wahr, dass es gewesen ist. Aber was es gewesen ist, ist in der Tat kein Wesen. Es ist nicht. Wir sehen also in diesem Aufzeigen nur eine Bewegung und folgen dem Verlauf derselben. Erstens, ich zeige das Jetzt auf. Es ist als das Wahre behauptet. Ähnlich einem Gegenstand, könnte man sagen. Ich zeige es aber als Gewesenes oder als ein Aufgehobenes, hebe die erste Wahrheit auf. Und zweitens, jetzt behaupte ich als die zweite Wahrheit, dass es gewesen aufgehoben ist. Aber das Gewesene ist nicht. Ich hebe das Gewesene und aufgehoben sein, die zweite Wahrheit auf, negiere damit die Negation des Jetzt und kehre so zu der ersten Behauptung zurück, das Jetzt, das wirkliche Jetzt, ist. Das Jetzt und das Aufzeigen des Jetzt ist also so beschaffen, dass weder das Jetzt noch das Aufzeigen des Jetzt ein unmittelbar einfaches ist, sondern eine Bewegung, welche verschiedene Momente an ihr hat. Es wird dieses gesetzt, aber es wird vielmehr ein anderes gesetzt oder das diese wird aufgehoben und dieses Anderssein oder Aufheben des Ersten wird selbst wieder aufgehoben und so zu dem Ersten zurückgekehrt. Aber dieses in sich reflektierte Erste ist nicht ganz genau dasselbe, was es zuerst, nämlich ein unmittelbares war, sondern es ist eben ein in sich reflektiertes oder einfaches, welches im Anderssein bleibt, was es ist. Ein Jetzt, welches absolut viele Jetzt ist. Und dies ist das wahrhafte Jetzt, das Jetzt als einfacher Tag, das viele Jetzt in sich hat. Das Aufzeigen ist also selbst eine Bewegung, welche es ausspricht, was das Jetzt in Wahrheit ist. Nämlich ein Resultat oder eine Vielheit von Jetzt zusammengefasst. Und das Aufzeigen ist das Erfahren, das Jetzt Allgemeines ist. Bisschen speziell und sehr musikalisch die Passage, aber Sie haben jetzt in dieser temporalen, in dem temporalen Register durchaus eine ähnliche, sozusagen Demonstrationsversuch Hegels, wie sich aus dem Hin und Her der Paradoxie, könnte man sagen, zwischen dem Jetzt und dem vergegenständlichen Gewesenen Jetzt, das Jetzt hier bei mir und dem vergegenständlichen Gewesenen Jetzt, so etwas wie eine allgemeine Bewegung identifizieren lässt, in die alle möglichen Jetzte zulässt und die in diesem Hin und Her gerade ihr eigenes Wesen hat. Nicht das Dieses oder das Gewesene andere, sondern die Aufzeigebewegung ist das Entscheidende. Sie führt sozusagen auf die neue Perspektivenebene. Halten wir dieses fest. Die Zeigeerfahrung funktioniert als Bewegung, aber als Bewegung, die nicht gleichsam auf der Stelle hin und her geht, sondern die, wie es hieß, Allgemeines hervorbringt. Das So-Sein vieler möglicher Bäume begreife ich aus der Erfahrung der ineinander übergehenden Gewissheit von dies dort und dies mir. Das wäre die neue Ebene, alle möglichen Bäume. Und ich bin das allgemeine Ich einer Wahrnehmung, die vieler Mirs und deren Dieses umfassen kann. Und ähnlich ist es mit dem So-Sein vieler möglicher Jetzt und gewesener Jetzte. Ich erfahre das Allgemeine im konkreten Auseinandertreten von Jetzt hier und immer schon für mich gewesenem Jetzt, das zugleich auf gewisse Weise kein Jetzt mehr ist. Es erhält, erhellen mit E, resümiert Hegel an der fraglichen Stelle, Zitat, dass die Dialektik der sinnlichen Gewissheit nichts anderes als die einfache Geschichte ihrer Bewegung oder ihrer Erfahrung und die sinnliche Gewissheit selbst nichts anderes als nur diese Geschichte ist. halten wir an dieser Stelle für heute inne. Sie merken wahrscheinlich, dass wir hier durchaus die allgemeine dialektische Schwungbewegung vor uns haben, auf die es Hegel, wie er selbst in seinem Buch ja ausführlich voranschickt, ankommt. Nicht in fertigen dinglichen Einheiten kann man Erfahrung denken oder das Bewusstsein tatsächlich so dynamisch denken, wie es in der wirklichen Erfahrung auch wirklich ist. Vielmehr muss man das Element des Widerspruchs mit einbinden und die Erfahrung gerade dabei beobachten, wie sie gleichsam aus den undenkbaren Widersprüchlichkeiten, diesem Ineinander, wo wir immer nur einen Teilmoment haben, sich selbst wie auch eine wahre Sicht der Dinge herauszubewegen vermag. Umkehrung nennt Hegel die Bewegung, mit der man aus der wachen Hingabe an das vermeintlich Widersprechende dann auf diese Perspektive einer wirklichen Gewissheit für die ganze, also auf den Sinn für die Ganzheit der Bewegung, die darin steckt, kommt. Eine Gewissheit tritt dazu Tage, die die Momente, die Teilmomente in sich aufhebt, wie es hieß, und die zugleich auf eine Entwicklung in der Zeit hinausläuft. Es braucht Zeit, aus diesen Widersprüchen heraus auf die Einheit zu kommen, die man in ihnen auch haben kann. Die sinnliche Gewissheit ist nichts anderes als das Resultat einer umkehrungsträchtigen Erfahrungsgeschichte mit den Dingen wie mit uns selbst, könnte man sagen. Man ahnt, dass Hegel da durchaus konsequent denkt. Und was viel wichtiger ist, dass diese dynamische Sicht durchaus der gefühlten Struktur unserer Erfahrung entspricht. Trotzdem werden Sie heute nicht mit dem Eindruck einer völligen Klarheit nach Hause gehen können. Dazu waren die Zitate zu dicht und dazu sind auch noch zu viele Fragen nach Details offen. Will Hegel etwa wirklich sagen, dass schon die sinnliche Gewissheit, zumindest in der Art ihrer reflexiven Umwendung, die auf die Gewinnung von Umsicht hinausläuft, gleichsam in der Nussschale bereits das enthält, woraus sich Verstand, Vernunft, Wahrheit und vielleicht sogar Moral, Sozialbeziehungen, Politik und Geschichte, jetzt wirklich im umfassenden Sinne des Wortes, entwickeln werden? Die vorläufige Antwort lautet ja, durchaus, das ist hier angelegt mit diesem Gedankeneinsatz. Also die Form, die hier beschrieben wird, finden wir bei Hegel vielfach wieder auch in viel komplexeren Kontexten. Aber wie gesagt, zur Frage, wie man hier einfach ja sagen kann auf diese Frage, ob wir da in der Nussschale bereits alles haben, was mit im Spiel ist, wenn man von Bewusstsein spricht, zu dieser Frage, wie auch zur Feinmechanik, wie das denn nun im Einzelnen gehen soll, ab der nächsten Vorlesung mehr. Jetzt noch die Zusammenfassung. Erstens, in Vorrede und Einleitung seiner Phänologie baut Hegel seinen prozessualen Wahrheitsbegriff bereits sehr weit aus. Wahrheit ist Bewegung, und zwar, das hatten wir uns heute genauer angesehen, im Element des Widerspruchs. Das heißt, Bewegung in dem Sinne, dass das Erkennen tatsächlich aus dem Auseinandersein von zwei gegensätzlichen, widersprüchlichen Momenten, etwas qualitativ Neues auftauchen lässt, emergieren lässt. Das Neue und der Weg zu ihm hin sind dabei unlösbar miteinander verbunden. Sie sind ein Werden eines Ganzen. Zweitens, klar und deutlich richtet sich Hegels dynamische Perspektive insbesondere gegen Kant. Hegels Verhältnis zu Kant ist zum einen eines des philosophischen Respekts. Verglichen mit der älteren Metaphysik stellt Kants Umwendung des philosophischen Blicks weg von der Suche nach der letzten Wahrheit der Dinge und hin zur Frage nach den wahrheitsbegründenden Bedingungen der Möglichkeit des Erkennens nach Hegel durchaus definitiv einen Fortschritt dar. Drittens, dennoch kritisiert Hegel die kantische Perspektive. Das Modell der Kritik der Erfahrung und das Modell der Feststellung a priorischer Strukturen, durch deren Filter wir gleichsam wahrnehmen und denken, bleibt nach Hegel statisch und abstrakt. Abstrakt ist auch die kantische Idee einer Vernunft, die gleichsam wie ein letzter Richter sich außerhalb der Welt stellen könnte und über Erkenntnisstrukturen diesen allgemeinen a priorischen Typs nur gleichsam unbeteiligt urteilt. als seien die Werkzeuge unseres Erkennens nicht unmittelbar in den Prozess des Erkennens und damit auch in die Resultate unseres Erkennens hineinverwickelt. Kant macht mit dem Thema Erfahrung nicht wirklich ernst, so könnte man Hegels Kritik zusammenfassen. Kant setzt die Klärung des Verhältnisses von Wissenschaft und wirklicher Erfahrung im Grunde immer schon voraus. Kant verkennt auch die uneinholbare Prozessstruktur von Erfahrung. Er macht, so könnte man es zugespitzt resümieren, er macht nach Hegel überhaupt mit dem Thema Wirklichkeit nicht wirklich ernst. Viertens, die Phänomenologie setzt demgegenüber mitten in der Wirklichkeit an. Und zwar nicht bei den nackten Sinnesdaten, irgendetwas ganz Natürlichem, wie es der Empirismus vielleicht getan hätte, also Wahrnehmungsdaten, die erstmal diesseits von Verstand und Vernunft auf uns eintreffen, sondern Hegel setzt an bei der sinnlichen Gewissheit als Form unseres Erfahrens, einer Gewissheit, die nicht aufgrund bestimmter Kriterien oder Kategorien objektiv eintritt, sondern die einen Prozess ausmacht, einen zwar oft nicht problematischen, wir machen das ja, wir haben das ja ständig, wir können das sozusagen, wir lernen das unheimlich früh, aber ein Prozess, der in sich widersprüchlich ist, wenn man ihn genau anschaut. Diese Widersprüchlichkeit zwingt nach Hegel zu spekulativen Aussagen, jenseits bloßer Urteile, die alle logischen Voraussetzungen beim Alten lassen würden. Und sie, diese Widersprüchlichkeit, treibt eine dialektische Bewegung voran. In der Dialektik, als Dialektik, ist die Widersprüchlichkeit produktiv. Sie treibt das Begreifliche eines Allgemeineren als dem, was wir vorher hatten, und zudem genau die Hin- und Herbewegung, die wir etwa in der sinnlichen Gewissheit erleben, gehört, hervor. Zuallererst geschieht dies auf diesem ganz einfachen oder unmittelbaren Niveau im Dieses oder im Zeigen dessen, was uns sinnlich gewiss wird. Oder in der, sozusagen im Zeigen, im Aufweisen des Hier und Jetzt. In der sinnlichen Gewissheit entwickelt sich so einerseits der Sinn für Gegenständigkeit und der Sinn für unser Erfahrungs-Ich, also diese zwei Momente, diese zwei Pole dieser sinnlichen Gewissheit. Es entwickelt sich auf der anderen Seite aber auch, gerade wenn wir in diese Widersprüche eintauchen, sie uns klar machen, ein sozusagen zunehmend geschärfter Sinn für den Vollzugscharakter der Gewisswerdungen, die da sozusagen ineinander kreisen oder ineinander übergehen. Und genau mit diesem Vollzugscharakter, den wir in den Blick nehmen können, gewinnen wir eine Perspektive höherer Stufe. Soweit können wir im Umriss zunächst mal bilanzieren, wie Hegel das, was er da so allgemein dialektische Bewegung nennt, an dieser Erfahrungsstruktur der sinnlichen Gewissheit erstmal ausbuchstabiert. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Bleiben Sie dabei, auch wenn es anstrengend ist.